In unserer neuen Adventsfolge geht es um den hier. Klar, Ludwig van Beethoven. Doch das Leben war für den berühmten Komponisten alles andere als Freude schöner Götterfunken. Zeitlebens litt Beethoven unter Krankheiten und seiner bereits früh einsetzenden Taubheit. Die Virologen Thomas Pietschmann und Melanie Brinkmann, beides Professoren am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, sprechen auf dem Sound and Science Music und Infektionen im kleinen Haus in Braunschweig darüber, wie Beethovens gesundheitliche Leiden sein Leben und Werk prägten. Und was uns wissenschaftliche Untersuchungen seiner Haarlocken heute über die Krankheiten, die ihn quälten, erzählen. Für alle, die tiefer in die Welt der Infektionsforschung eintauchen möchten, hört doch einmal in Folge 5 des HZI-Podcasts Infekt mit Professor Thomas Pietschmann rein. Oder schaut euch den gesamten Vortrag auf dem YouTube-Kanal des HZI an.
Wir haben eine Komposition mitgebracht über Ludwig van Beethoven. Und wir freuen uns sehr, Ihnen die heute vorstellen zu können. Thomas, let's go.
Absolut.
Geboren ist Ludwig van Beethoven, wir wissen es nicht genau, wir wissen nur, wann er getauft wurde. Und das war am 17. Dezember 1770 und in Bonn. Und als Klaviervirtuose führte er die Wiener Klassik zu ihrer höchsten Entwicklung.
Über sein Werk müsste man ja eigentlich nichts sagen. Ich bin sicher, alle von Ihnen kennen wahrscheinlich alle diese Stücke hier gelistet. Mondschein-Symphonie, Mondschein-Sonate. Jeder, der hier versucht hat, mal Klavier zu lernen, hat sehr wahrscheinlich auch sich an der Elise versucht. Und Sie alle haben Emotionen mit diesen Stücken, die Sie verbinden.
Was viele von Ihnen vielleicht wissen, ist, dass Ludwig van Beethoven sein Gehör verloren hat in relativ frühen Jahren. Die ersten Anzeichen für ein Hörleiden gab es schon, als er in den 20ern war. Aber neben diesem Leiden, was ihn sehr, sehr beeinflusst hat, hatte er noch viele andere. Dazu gehörten starke Bauchschmerzen und auch Darmprobleme. Er hatte häufig Koliken, wurde von lang anhaltendem Durchfall geplagt. Und was auch relativ spät sich dann entwickelte, war aber ganz klar eine Lebererkrankung. Und Thomas?
Ja, also nach all dieser Leidensgeschichte im März 1827, also fast 200 Jahre von heute, war er dann, man kann förmlich sagen, erlöst von all dem Leid. Letztlich weiß man nicht ganz genau, das wird auch Thema unseres Vortrages sein, woran er am Schluss gestorben ist. Aber erstaunlicherweise gibt es unheimlich viele Nachforschungen dazu, wie und auf welche Weise er am Schluss ums Leben kam. Das stellt zunächst mal die Frage, warum hat man sich dem eigentlich so gewidmet? Warum haben so viele Menschen diese Frage erforscht? Und die Antwort auf diese Frage liegt auch in Beethovens Leben selber. Melanie hat gerade schon gesagt, er hat sehr früh schon an Hörschwäche gelitten. Wir haben schon im 28. Lebensjahr Tinnitus gehabt und nicht mehr gut gehört. Und so dass er 1802, also im Alter von 32 Jahren, verzweifelt war, in Heiligenstadt aufgrund Empfehlung von Ärzten zur Kur war, um Heilbäder genießen zu können, in der Hoffnung, das würde sein Gehör verbessern. Aber das hat nicht gewirkt, sodass er dann ein Testament verfasst hat, das er an seine Brüder gerichtet hat, versiegelt hat, aber nicht abgeschickt hat. Und ich würde gerne kurz vorlesen aus diesem Testament, wenn ich die Präsentation wieder bekomme. Welche Demütigung, wenn jemand neben mir stand und von ferne eine Flöte hörte und ich nichts höre. Solche Ereignisse treiben mich fast zur Verzweiflung. Es fehlte wenig und ich hätte mein Leben selbst geendet. Nur die Kunst, sie hielt mich zurück. Also tiefe Verzweiflung in diesen Tagen 1802. Und er schreibt weiter in demselben Brief, versiegelt: Ihr meine Brüder Karl und Johann, sobald ich tot bin, bittet in meinem Namen Dr. Schmidt, meinen Krankheitszustand zu beschreiben und fügt dieses Schriftstück bei. Mein Wunsch ist es, dass ihr ein glücklicheres Leben führt als ich, euer unglücklicher Ludwig. 25 Jahre lang lag dieses Testament verschlossen bei ihm zu Hause. Dann wurde es geöffnet und die Ärzte haben das gelesen und in die Tat umgesetzt. Man hat ihm Haarlocken entfernt, aufgehoben, und das ist die Stumpflocke. Der Mann, der die aufgehoben hat, schreibt ein kleines Gedicht. Der Kopf, den diese Haare zierten, hat sich niedergelegt. Aber was er geschaffen hat, wird immer wachsen. Davon haben wir heute gehört, davon hören wir viel und häufig. Wir wollen das aufnehmen und diese Haarlocke weiterverfolgen. Hinter der ist eine interessante Geschichte.
Was kann man mit so einer Haarlocke eigentlich machen? Kann sie uns Dinge über einen Menschen verraten? Vielleicht kann sie uns sagen, was die Person für Krankheiten hatte. Oder auch etwas über die Verwandtschaftsbeziehungen erzählen. Und das ist natürlich ein Fest für die Wissenschaft, ein biologisches Material zu bekommen und wirklich unter Zeugen der Person, der diese Haare auch gehören, abzuschneiden und sie dann untersuchen zu können. Und das können wir im Labor mit hochmodernen Methoden. Und Thomas und ich hatten das Glück, dass voriges Jahr erst diese Publikation veröffentlicht wurde von Kollegen, die an verschiedenen Instituten arbeiten, in Deutschland unter anderem an einem Max-Planck-Institut, die darauf spezialisiert sind, aus altem biologischen Material. Und Sie erinnern sich, Beethoven ist 1770 geboren. Diese Locke war wahnsinnig alt. Und es ist sehr kompliziert, aus so altem biologischen Material die DNA zu isolieren. Das wird mit der Locke hier deutlich einfacher möglich sein, weil sie frisch ist und frisch gewaschen, glaube ich auch noch. Also war damals auch nicht selbstverständlich. Also, und diese Publikation möchten wir heute vorstellen, weil sie unheimlich viel verrät. Und das Schöne ist tatsächlich erst vor einem Jahr erschienen, sodass es ganz neue Erkenntnisse sind. Zuerst noch einmal kurz das Bild dieser einen Haarlocke, aber es gab nicht nur eine Haarlocke, es gab mehrere, die im Umlauf waren, die in verschiedenen Museen waren oder privat gut aufgehoben wurden. Und die Wissenschaftler haben sich damit beschäftigt, wo sind Locken von Beethoven, wo können wir sie sammeln. Und wir möchten mehrere untersuchen, damit unsere Wissenschaft bedeutender wird, dass wir sagen können, das haben wir in mehreren verschiedenen Personen aufbewahrten Locken auch gefunden. Und nun haben sie verschiedene Locken gesammelt und die dann im Labor untersucht und sind eben darauf spezialisiert, aus dem alten Material die DNA zu isolieren, also unser Erbgut zu isolieren, aus dem wir so viel lesen können. Und ich habe jetzt hier einmal drei Locken nebeneinander gestellt und man sieht auch schon, wie sie aufbewahrt wurden, also als wertvolle Schätze auf Briefen. Und eine Locke, von der ist auch überliefert worden, dass Beethoven sie selber sich abgeschnitten hat und auf einen Brief geklebt hat und einem Musikerkollegen überreicht hat. Nun, was haben diese Wissenschaftler gemacht? Sie haben das Erbgut entschlüsselt von 8 verschiedenen Locken, die sie bekommen haben. Und was ist dabei rausgekommen? Das sind die Namen der Locken. Müller, Bermann, Halmteier. Ich muss sie nicht alle lesen. Und die Zeitachse. 1820 lebte Beethoven noch. Diese zwei Locken hier wurden ihm, bevor er starb, entnommen. Und die meisten Locken, die Sie hier sehen, wurden ihm entnommen, als er gerade gestorben war. Dann gibt es eine Locke, die aufgetaucht ist bei seinen beiden Exhumierungen, als seine Leiche exhumiert wurde. Und da wurden diese Locken abgenommen. Und wichtig ist jetzt, diese blaue Linie zu verstehen. Sie zeigt, dass die also das genau bekannt war, wo war diese Locke, bei welcher Person und wie ist es dokumentiert worden? Also wie sicher kann ich sein, dass das Material, was hier einmal entnommen wurde, über diese vielen, vielen Jahre auch wirklich immer noch das Gleiche war und nicht ausgetauscht wurde? Und was man dann festgestellt hat, war ziemlich aufregend. Und zwar, dass nicht alle dieser Locken tatsächlich authentisch waren. 5 waren es, darunter die Stumpflocke und auch die Moscheles-Locke. Aber eine der Locken, die sogenannte Hiller-Locke, war tatsächlich von einer Frau. Und das hatte etwas Brisanz, weil mit dieser Locke tatsächlich auch schon viele wissenschaftliche Projekte gelaufen waren, die unter anderem gezeigt haben, dass er wahrscheinlich auch an einer Bleivergiftung litt. Was ist jetzt etwas in Frage stellt, diese Untersuchung. Also haben sich die Wissenschaftler entschieden, für eine dieser Locken und die noch viel tiefer zu untersuchen, das Genom viel tiefer zu sequenzieren. Dafür braucht man hochmoderne Methoden, die wir heutzutage haben. Und das war die Stumpflocke. Sie war authentisch, man konnte ihre Laufbahn sozusagen genau verfolgen. Und das Material darin war am besten. Sie war sehr, sehr gut erhalten und man konnte die DNA sehr gut sequenzieren. Und dann fand man noch etwas sehr Spannendes raus. Was kann ich mit dieser Locke machen? Ich kann nicht nur nach genetischen Ursachen für Krankheiten suchen. Ich kann auch testen, wie sieht es denn hier mit dem Stammbaum aus? Und bekannt ist Art von Van Beethoven. Er lebte 1535 bis 1609. Und Sie alle kennen einen Vaterschaftstest, und den ich sehr gut durchführen kann anhand des Y-Chromosoms, denn das wird weitergereicht in dieser Linie. Und wir haben hier den Stammvater, der sein genetisches Material natürlich an seine Nachkommen in diesen vielen 100 Jahren weitergereicht hat. Und es gibt 5 gesicherte Nachfahren von diesem Stammvater. Und diese Chromosomen konnte man jetzt untersuchen und hat das auch eindeutig zeigen können, dass das gesicherte Nachkommen sind. Was aber kam jetzt mit der Beethoven-Locke heraus, dessen Vater eigentlich auch, also von dem wir wissen, Art von Beethoven war sein Vater vom Stammbaum her. Aber was dabei herauskam, war, dass das nicht zusammenpasst. Da ist was passiert. Wir wissen, dass es einen anderen Vater gibt. Wir wissen nicht, wann genau dieser Vater in diese Linie reingekommen ist. Irgendwann zwischen dem ersten Kind von Art von Beethoven und der Geburt von Ludwig von Beethoven. Mindestens ein Postbote, mich. Ich weiß es nicht. Ja, das war die nächste Überraschung. Also A, nicht alle Locken, von denen man glaubte, sie gehören zu Beethoven, war wirklich Material von Beethoven. Und wir haben Neues über seinen Stammbaum herausgefunden. Aber es kam noch mehr ans Licht. Und das...
Melanie, vielen Dank, dass du durch diesen pikanten Teil unseres Vortrages so dezent durchgeführt hast. Und ich gehe ein bisschen schneller. Tatsächlich hat man noch mehr gefunden. An dem humanen Genom, das man da analysieren konnte, hat man auch gesehen, dass Beethoven offenbar eine Veranlagung hatte für Lebererkrankungen. Sie wissen, die Leber ist unser Kraftwerk, da werden Stoffe um- und abgebaut. Und bei einem Enzym, das im Fettstoffwechsel wichtig ist, gibt es eine schwächere Aktivität in dem Enzym, wurde nachgewiesen. Und das weiß man, dass diese Besonderheit damit assoziiert ist, dass man leichter in der Leber erkrankt durch zunehmende Fetteinlagerungen. Also daran hat er gelitten und Melanie hat es schon gesagt, er hatte Leberbeschwerden unter anderem. Aber man hat noch was gefunden. Man hat noch mal einen Trittbrettfahrer gefunden, nämlich keine menschliche DNA, sondern die DNA, das Erbgut eines Virus, das Hepatitis B-Virus, sagen wir heute, aber wohlgemerkt nicht wegen Beethoven, der es wohl hatte, sondern was das zweite Hepatitis-Virus war, das entdeckt wurde. Und deswegen hat man von A nach B. Und was ist Hepatitis B? Das ist ein schlimmer Erreger, den wir bis heute fürchten. Es ist einer der Prioritätserreger der WHO, der eliminiert werden soll. Zunächst stellt sich die Frage, wie hat er das eigentlich bekommen? Und da müssen wir auch mal mit der Locke stoppen, weil man kann auch nicht alles aus der Locke rauslesen. Zum Beispiel nicht, wo oder wie und wann er dieses Virus sich eingefangen hat. Aber es gibt verschiedene Übertragungswege, angefangen bei der Mutter. In aller Regel wird dieses Virus direkt von Mutter auf Kind übertragen. Es ist eine blutige Geburt, es wird über Blut übertragen. Auch bis heute die meisten Übertragungen bei der Geburt. Nun weiß aber keiner, ob sie das auch hatte, aber das wäre eine der Möglichkeiten. Die zweite ist Blut, hatte ich schon gesagt. Chirurgische Eingriffe, das Schröpfen. Also wenn das nicht sachgemäß sterilisiert wurde und es konnte es nicht damals, ist das eine zweite Möglichkeit. Und die dritte, jetzt versuche ich mich auch ein bisschen im etwas bekannteren Milieu, wäre natürlich eine sexuelle Übertragung. Und ganz, das ist so, ja, er hatte häufig sich verliebt, das ist auch gut dokumentiert in vielen Briefen, die durchaus sehr emotional hin und her gingen. Und interessant vielleicht, in Braunschweig, eine dieser, man weiß nicht, was die unsterbliche Geliebte war, man weiß auch nicht genau, wer Elise war in dem Stück, das er dieser Elise gewidmet hat, aber eine bekannte Freundin war Josephine von Dehm, geborene von Brunswick, und da habe ich erst mal gedacht, als ich gesehen habe, oh, kommt die am Ende hier aus der Gegend, aber dann habe ich schnell gelesen, das ist ein bekanntes ungarisches Adelsgeschlecht und hat nichts mit dieser wunderschönen Stadt hier Braunschweig zu tun. Und er war wohl auch selber schuld, nie hier in Braunschweig. Aber genau, dass die Geschichte zur sexuellen Übertragung, das wäre eine dritte Möglichkeit. Wir kommen zum Ende. Ich möchte am Ende abschließend das noch ein bisschen auflösen. Er hatte in den letzten Lebensjahren immer wieder auch mal Gelbsucht. Also er wurde gelb, das heißt, die Leber war definitiv geschädigt. Das war offensichtlich. Und es kann nun eine Hepatitis B gewesen sein, es kann diese Veranlagung gewesen sein. Er hat durchaus auch viel getrunken, das haben viele Menschen damals, Wein zum regelmäßigen Essen genommen, all diese Faktoren zusammen. Aber Melanie, wie ist es dann weitergegangen?
Ja, wie ist es weitergegangen? Er gab ja damals einen Auftrag, man solle herausfinden, was die Ursachen seiner Leiden seien. Und tatsächlich hat es noch viele, viele Jahre gedauert, bis man das herausfinden konnte. Vor einem Jahr kam erst heraus, dass Hepatitis B vielleicht auch eine der Ursachen sein könnte. Aber um das nochmal in die Zeit von damals auch einzuordnen, 1827 ist er gestorben. Man wusste damals noch gar nicht, dass es Viren gibt. Man wusste nur, Menschen leiden unter sehr, sehr schweren Krankheiten. Und eine davon, ein Virus, was die Menschheit gegeißelt hat in diesen Jahren, waren die Pocken. Und tatsächlich gab es aber die erste Pockenschutzimpfung, die aber nicht entwickelt wurde auf den Erreger spezifisch, sondern durch Zufall hat man gesehen, ach, das funktioniert, wenn ich von den Kuhpocken ein bisschen Material abnehme und das einritze in einen Patienten, der ist dann geschützt vor den Menschenpocken. Es war ein Zufallsexperiment, sage ich mal. Viel, viel später hat man erst den Erreger finden können, denn erst 1892 wurde überhaupt das erste Virus beschrieben. Es war ein Pflanzenvirus, das Tabakmosaikvirus, was ja ein Mosaikmuster auf den Tabakpflanzen hinterlässt, wenn es sie infiziert hat. Erst da wurde das erste Virus beschrieben. Und viele, viele Jahre später, erst 1930, gab es ein Elektronenmikroskop, mit dem ich Viren auch visualisieren konnte, erstmalig. Und wie ging es denn jetzt weiter mit dem Hepatitis B-Virus?
Das hat noch mal viel länger gedauert. Also erst vor gar nicht allzu langer Zeit wurde das Virus entdeckt, beschrieben. Es gab einen Nobelpreis für diese Entdeckung. Die war auch unheimlich relevant, weil Sie müssen wissen, in den 60er Jahren hat man viel Bluttransfusionen gemacht. Dieses Virus war dabei. 15% der Bluttransfusionen haben zur Übertragung von Hepatitis B geführt. Kannte man das Virus, konnte man sich schützen, man konnte es diagnostizieren und die Blutversorgung sauber machen. Inzwischen gibt es Impfstoffe und Wirkstoffe gegen dieses Virus.
Und was diesem Zeitstrahl etwas fehlt, ist die rasante Entwicklung in der Wissenschaft. Wir haben viel, viel mehr Viren identifizieren können seit der Entdeckung des Tabakmosaikvirus, nicht nur des Hepatitis-B-Virus. Wir haben Medikamente entwickeln können, Impfstoffe. Wir werden immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Und das haben wir alle miterlebt mit dem SARS-CoV-2-Virus, was so wunderbar die Fortentwicklung der Wissenschaft zeigt, ist, wie schnell wir hier einen Impfstoff entwickeln konnten, ganz gezielt, wie schnell wir überhaupt bestimmen konnten, dass es sich bei dem Virus was sich von Wuhan aus ausbreitete, auch um ein SARS-Coronavirus handelte. Und dann konnte man spezifisch agieren und das schnell unter Kontrolle bringen. Ja, und diese Pfeile zeigen, was kommt noch alles? Was können wir noch lernen? Es wird immer wieder neue Methoden geben, die uns neue Türen öffnen. Und wir sehen Dinge, die wir vorher nicht verstanden haben.
Dann würde ich sagen, das Schlusswort ist, wir brauchen mehr Forschung. Vielen Dank.
Schon vor mehr als 30.000 Jahren haben Menschen Musik gemacht. Warum uns Musik so berührt und wie Musik und andere Dinge unser Gehirn fit halten, das erfahrt ihr in unserer dritten Adventsfolge.